Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
Komm und reite dich!
Den krassesten rassistischen Sprüche kam fast immer von türkischen Kids. Die türkischen Kids haben immer gesagt, ja, geh zurück nach Afrika und da.
Dass mein Papa schon sehr, sehr früh rassistische Erfahrungen mit nicht schwarzen Muslimen hatte. In der Moschee, wenn sie im Gebet stehen, nebeneinander, Füße wollen nicht berührt werden.
Was mir in Berlin auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich in einem Späti war und bezahlen wollte, irgendwas, was ich gekauft habe, und sehr offenkundig wurde, dass die Person hinter der Theke mich nicht berühren wollte, also wirklich meine Haut nicht berühren wollte. Und aber dann bei der nächsten Person, die gezahlt hat und die weiß war, gesehen habe, dass sozusagen der Bezahlvorgang anders abgelaufen ist. Wirklich die Hand wurde berührt und bei mir war das sozusagen eine extrem umständliche Handlung, weil der Mensch mich eben nicht berühren wollte.
Assalamu alaikum, mein Name ist Malcolm. Ihr hört wieder in die kanakische Welle, der Nummer 1 Podcast im Einwanderungsland Deutschland, wenn es um das Thema Identität geht. Wir lieben euch. Platz 25 in den Podcast-Charts bei Apple. Krank. Danke, dass ihr so fleißig hört. Gebt uns gerne 5 Sterne, wenn ihr uns supporten wollt. Außerdem könnt ihr uns finanziell unterstützen. Ein PayPal-Link findet ihr auf unseren Social-Media-Seiten bei Kanakische Welle. Das freut uns auch sehr, denn dieser Podcast wird privat produziert von mir, der schwarzen Hälfte, Malcolm Ohanwe, und meinem Kollegen Marcel Aburakir. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Macht einen Screenshot von dieser Folge und teilt ihn. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Es geht um antischwarzen Rassismus, aber von kanakischen Menschen, muslimisch markierten Leuten, für all die Muslims, die nicht schwarz sind und die immer sagen, ja, Muhammad Ali ist doch auch ein Schwarzer und der ist Muslim und Bilal ist doch so toll und wir sind Brüder und Brüder im Glauben. Nee, dem ist nicht so. Ganz viele schwarze Menschen in kanakisch und muslimisch markierten Communities fühlen sich überhaupt nicht wohl und deswegen reden wir über besonderen antischwarzen Rassismus unter Kennex. Denn wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und es gibt sozusagen dann auch importierten antischwarzen Rassismus aus anderen Kulturkreisen, der auch behandelt werden muss. Das Thema wird eingeleitet von meiner Schwester im Geiste. Sie ist eine Sängerin, sie heißt Rola, hat uns eine ganz eindrückliche Geschichte gegeben, die uns nochmal in diese Stimmung hier reinholt. Libanesisch-Ghanaische Wurzeln.
Während der Corona-Zeit und ich war den ganzen Tag zu Hause und dachte, ich muss mal einen Spaziergang draußen machen. Bin gelaufen, ganz normal, und sehe so vor mir so eine Gruppe von Jungs, 3-4 Stück, halt Araber oder Türken oder Marokkaner, I don't remember to be honest, aber ich konnte es auch nicht erkennen. Und die, ich bin da an denen vorbeigelaufen und habe schon gemerkt, die wollen mich ansprechen, aber hatte ich Kopfhörer an und wollte einfach nur an denen vorbeilaufen, weil dann laufe ich an denen vorbei und sie fühlen sich offended, dass ich irgendwie nicht auf ihren, weiß ich nicht was für einen Spruch, ich habe es ja nicht gehört, eingehe, und haben mich angefangen zu beleidigen. Afrikanische Hure, afrikanische Schlampe, Affin, geh zurück nach Afrika, aufs Schlimmste einfach beleidigt. Und sind mit einer oder zwei von denen sind mir noch 2-3 Schritte hinterhergelaufen, um mir diese Sachen zuzurufen. Aufs Schlimmste, so wie ich noch nie beleidigt wurde. Richtig afrikanische Hure, Affe. Ich wollte echt ausrasten, musste mich zusammenhalten und nicht auszurasten, weil ich wusste nicht, ob die getrunken haben, aggressiv sind, so. Und dachte mir so, ey, wie krass, dass unter Ausländern auch nochmal so ein Rassismus herrscht. Und man, also müssen nicht immer direkt Nazis sein. So, die Schwarzen werden halt einfach auch von Kanex und so beleidigt, so. Ich bin auch halb Araberin. Ich war echt enttäuscht, so. Auch noch an dem Tag halt, wo wir diesen Song rausgebracht haben über Hanau und Rassismus. Also das war einfach bitter. Dann bin ich echt so neu nach Berlin gezogen und werde von so 3 Kanaks aufs Übelste beschimpft.
Jetzt geht's aber an den richtigen Podcast. Wir haben tolle Gästinnen, einen super Talk für euch zusammengestellt und wir freuen uns, wenn ihr viel lernt. Für alle unsere Kanaks da draußen, nehmt es nicht zu übel, da müsst ihr jetzt durch. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Perspektiven mitnehmt und wir hören uns beim nächsten Mal.
Mein Name ist Malcolm Ohanwe.
Und mein Name ist Marcel Nadim Aburakir.
Ich bin Giselle.
Und ich bin Amira.
Yes. Und gemeinsam sind wir heute die kanakische
Welle.
Cue
the intro.
Beep. Komm und reite dich.
Disclaimer, wenn wir jetzt gleich loslegen, das ist keine Aufforderung für irgendwelche weißen Kartoffelalmans, diese Argumente, die wir jetzt hier aufbringen und so geschichtlicher Abriss, das jetzt zu nehmen und dann rassistisch zu sein, dann zu sagen, ja, aber der Türke ist ja auch Rassist. No, no. Wir wollen einfach nur klar machen, wir haben diese problematischen Strukturen in unseren Communities, die gibt's in der deutschen Gesellschaft, wir wollen da aufmerksam machen darauf, aber das ist kein Aufruf, dass ihr diese Argumente jetzt nehmt und die dann so versucht, UNO Reverse Card mäßig umzudrehen und zu sagen, ihr seid rassistisch, also darf ich auch rassistisch sein. So.
Oder zu legitimieren zumindest. Und es so als etwas, wir alle sind doch so.
ist nicht in uns allen ein Rassist versteckt? Ja. So, ihr wolltet euch ja vorhin schon vorstellen.
Es gab auch mal weiße Sklaven, auf die werden wir auch nochmal aufschauen.
Ihr wolltet euch ja vorhin schon vorstellen, das war schon so im Druck drinnen. Genau. Dann leg doch einfach mal los. Share what you wanna share.
Yay, ich freue mich. Ich wollte irgendwie jetzt heute dabei zu sein. Erstmal. Genau, ich bin Gisam. Ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich komme aus Berlin, aus Lankwitz. Grüße gehen raus aus Berlin-Lankwitz, an Berlin-Lankwitz. Und ich arbeite für den offenen Kanal hier in Berlin, für Alex Berlin. Und bin jetzt auch Teil von Panthertainment. Das ist eine Produktionsfirma. Wir produzieren Filme, Serien, Online-Content mit dem Fokus auf Geschichten von POC. Genau, das zu mir erstmal. Ich habe eine türkische Mama, kommt aus der wunderschönen Stadt Izmir und mein Papa kommt aus Ghana. Und ja.
Ooh, Sister.
Yay.
Amira, take it away.
Ich bin Amira. Ich komme aus Frankfurt. Habe bis letztes Jahr Juli in Berlin gewohnt, weil ich hauptsächlich freiberuflich gearbeitet habe. Freiberuflich und ja, noch andere Sachen gemacht habe für unterschiedliche Online-Angebote. Ich bin auf Instagram sehr viel unterwegs, mehr oder weniger.
Das sind unsere Gästinnen und wir sind... Also wir haben das Thema eigentlich schon länger so auf der Pipeline. Wir kommen halt eigentlich gar nicht nach mit unseren Themen, so die wir abreißen wollen. Aber natürlich war einer der Gründe auch das aktuelle Ereignis um George Floyd, weil ja zum Beispiel der Mann, der die Polizei gerufen hatte, war ein Arab American. Und einer der Polizisten hatte ja, ich glaube, der hatte asiatischen Background, soweit ich mich richtig erinnere. Und was halt die Problematik im Grunde genommen eigentlich am besten zusammenfasst, ist, dass anti-schwarzer Rassismus kein amerikanisches Problem ist und kein weiße Gesellschaftenproblem, sondern es ist ein Problem, was es in so gut wie allen Gesellschaften auf der ganzen Welt gibt. Also egal ob Südamerika, Nordamerika, Asien. In China zum Beispiel haben sehr viele Schwarze schon berichtet, dass der Rassismus gegen Schwarze, der wirklich eklatant ist in der U-Bahn, die werden da rausgescheucht. Also wirklich schlimme, schlimme Sachen. Und natürlich auch, und da kommt es dann wieder so full circle zu uns, arabischen Wurzeln hinterher, so Nah- und Mittlerer Osten. Also das ist so full circle, antischwarzer Rassismus ist ein Weltproblem. Und Malcolm, versuchen wir doch mal so eine Art historischen Roundup zu machen, so wie das entstanden ist und wie wir jetzt dazu kommen.
Also wie du gesagt hast, ist das ein Problem, was global herrscht. In Nord- und Südamerika ist das ein Riesenthema. Und das Problem ist, jede Region hat so seine eigene Remix-Version von antischwarzen Rassismus, auch in Asien und im Nahen und Mittleren Osten. Das, was wir alle so meistens kennen, ist halt der transatlantische Sklavenhandel, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, in der Karibik und in Südamerika wurden vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, also diese 400 Jahre, westafrikanische Personen über Schiffe verfrachtet und nach Nordamerika, also in die Karibik gebracht und von der Karibik dann auf die anderen Regionen verteilt. Das Krasseste, ich war vor kurzem in Ghana, wir haben zwei Personen mit ghanaischen Wurzeln hier und da sind auch diese Häfen noch, also man kann die noch besuchen, man sieht genau, wie die gelebt haben, das ist wirklich schrecklich, also es ist wirklich unglaublich. Schloss Elmina Castle. Wart ihr da auch? Mhm. Eines der schrecklichsten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich war ja auch in Konzentrationslagern und das war schon heftig, aber das zu sehen, also die wurden in so wirklich ekligen Bedingungen alle zusammengepfercht, mussten teilweise, und es ist jetzt sehr grafisch, aufeinander urinieren, wenn die ihre Tage hatten, hatten die keine Hygiene, nichts, wurden da gepfercht wie Viech und dann so abgepackt und dann in so Schiffe geschickt und die meisten sind gestorben und nur die überlebt haben, haben es dann überhaupt in die Karibik geschafft. Wenn ihr beiden dort wart, wie waren denn eure Eindrücke eigentlich, als ihr in dem Schloss Elmina wart?
Sehr erdrückend auf jeden Fall. Das ist echt gruselig. Also man hat hatte auch schon so das Gefühl, dass das, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben kann, aber man hat so ein, man spürt so etwas, also das war zumindest bei mir so, etwas richtig Erdrückendes und da sind einfach so unfassbar viele Menschen gestorben. Und dort zu stehen als jemand quasi, der das Glück hat, in Anführungsstrichen, heute hier zu sein und so viel, ja, es ist einfach so viel Historie, die voll, mega viele Menschen einfach nicht wissen, nicht kennen und nicht respektieren. Und auch wenn man in diese oberen Geschosse geht, wo Kolonial...
Wo die Kolonialherren gechillt haben, ja.
Ich will sie auf keinen Fall Kolonialherren nennen.
Wie nennst du sie?
Also, das sind keine Herren, sondern wirklich, ich weiß jetzt gar keinen anderen, aber auf jeden Fall nicht Kolonialherren.
Ach, Amel Ruhr hat das so gut gesagt. Sie haben sich selbst die Menschlichkeit genommen, ja, indem sie anderen das Menschsein
genau, also.
Die Zivilisierten der Erde im Wettbewerb, um sich im Platz zu erkämpfen. Im Jagen, Misshandeln, Berauben, Ermorden, Verachten und Schlachten von Menschen. Sie zeigten einander, wie progressiv kultiviert und was für bessere Menschen sie waren. Indem sie den anderen das Menschen absprachen, sich selbst damit eigentlich die Menschlichkeit nahmen. Der Völkermord an den Herero und Nama.
Gestohlene Schädel im deutschen Museum.
Die Forschung an unserer niederen Rasse.
Die Brille, durch die sie uns heute noch sehen.
Also es waren eigentlich Untermenschen. Ja. Das waren wirklich widerwärtige Kreaturen, die da hausierten.
Ja. Und dann haben sie sich ja auch gelegentlich dann immer eine Frau rausgepickt, die sie dann vergewaltigt haben.
Wenn sie nicht wollte, dann wurde sie an so eine Eisenkugel dran gehaftet und bis sie verhungert ist. Oder sie wurde so den Fischen zum Fraß ins Meer geworfen. Ja, also die hatten einfach
alles Unmenschliche
Wahl
gepackt und an denen ausprobiert.
Also ich habe jetzt auch gerade voll Gänsehaut überall, wenn ich irgendwie an den Tag denke. Ich war danach einfach so richtig fertig. Das war ein krasses Erlebnis, aber wie auch jegliche Konzentrationslager, wenn man sich das anguckt, ist halt immer schlimm, aber es ist voll wichtig und es ist auch wichtig, dass man, wenn man nach Ghana geht, dass man ja einen Abstecher macht und sich das trotzdem mal reinzieht, wenn man das kann. Ne? Kommt ja auch immer auf deine eigene Verfassung drauf an.
Unglaublich bedrückend. Ich habe auch weinen müssen und 13 Millionen Menschen wurden verschickt. Noch mehr Millionen, die kannst du gar nicht zählen. Alle gestorben, entweder im Schiff, davor. Und jetzt merken wir, okay, das ist krass. Stimmung ist schon so richtig schlimm, weil es auch echt eklig ist. Und der arabische Sklavenhandel war halt noch schlimmer. Also der ging noch länger. Das waren 1300 Jahre, also das waren 400 Jahre hatten wir den transatlantischen Sklavenhandel. Der islamisch-arabische Sklavenhandel ging über 1300 Jahre, 1300 Jahre lang. Also das heißt, die Muslime und also arabische, nicht schwarze Muslims waren schon viel länger als die weißen Europäer in Afrika waren schon dort. Manche haben auch einfach die Leute, also manche sind freiwillig missioniert. Es gibt in Nigeria zum Beispiel in Borno eine ganz heilige Stätte für viele muslimische Menschen, weil die einfach diesen Glauben, genau, den Glauben angenommen haben. Aber oft ging das sehr eklig vonstatten. Es gab nämlich auch eine Zeit in dem arabischen Sklavenhandel, der sich auch öfters eigentlich in Ostafrika zugetragen hat, weil das natürlich von der Küste praktischer war. Und da war das so, dass die in einer gewissen Zeit von dem Islamischen Reich hat man anerkannt, dass es zum Beispiel jüdische Personen und Christen gab und die konnten so mit so besonderen Minderheitengesetzen leben. Aber Leute, die Ungläubige waren, und das waren halt viele afrikanische Personen, weil deren Religion nicht anerkannt wurden, diese waren dann nicht Muslims und die konnte man dann versklaven. Und dann konnte man, wenn man die Religion annimmt, wieder raus aus der Sklaverei. Aber für Weiße war das leichter als für schwarze Personen, weil im Islamischen Reich gab es auch viele weiße Sklaven, zum Beispiel türkische oder aus dem ehemaligen Jugoslawien oder auch spanische Personen wurden versklavt im Osmanischen Reich. Und da gab es sogar eine rassistische Hierarchie von einem arabisch-islamischen Dichter und Poeten Ibn Butlan. Der hat im 11. Jahrhundert dann, also das ist so eklig eigentlich, wozu so die Menschheit so zustande ist. Die haben dann gesagt, ja, die Slawen und die Türken, das sind gute Soldaten und gute Sklaven. Die Schwarzen sind gute Diener. Die Inder und Nubier sind gute Wächter. Und haben das in so einer, so wie praktisch sind die Leute eingeordnet. Das heißt, diese Geschichte durchzieht sich nicht nur durch Amerika und Lateinamerika, sondern in jedem arabischen Land, was es gibt. Sei es Irak, Jordanien oder auch andere muslimische Staaten, gibt es immer eine schwarze Minderheit. Viele sind freiwillig zum Pilgern dahin gegangen oder waren selber halt dichte Reisende, die dorthin wollten. Aber viele sind auch unfreiwillig dort gelandet, weil ihre Vorfahren versklavt wurden. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. In Saudi-Arabien wurde Sklaverei erst 1962 abgeschafft, in Mauretanien erst 1981. Und 2007 wurde darauf erstmal eine Strafe errichtet. Und was auch ziemlich krass war, als ich eine Recherche rausgefunden habe, die Europäer haben dann irgendwann rausgefunden, okay, Sklaverei ist nicht mehr so cool. Und die Araber hatten gemeint so, no, wir finden das immer noch ganz gut. Und dann ist erst durch die Kolonialisierung die Sklaverei dann tatsächlich illegal geworden. Also die Kolonialisierung hat total viele, hat alle Schlechte der Welt irgendwie für diese Region gebracht. Aber die viele arabisch oder muslimisch besetzte Staaten hatten noch an Sklaverei festgehalten, bis sie dann verloren haben und dann durch Frankreich oder so kolonialisiert wurden. Was dann interessant ist, weil die Kolonialherren haben dann die ganzen homophoben Gesetze eingeführt, die nicht aus dem Islam kommen.
Kolonialherren?
Genau. Kolonialwesen.
Biester.
Genau. Das ist so ein bisschen der historische Abriss, was ich auch noch spannend finde, weil sich viele Leute die Frage stellen, warum wurden schwarze Personen versklavt? Also was war da die Begründung? In Amerika war das zum Beispiel so, sie haben es mit den Einheimischen probiert, aber die kannten die Region zu gut. Und das heißt, wenn sie das versucht hätten, dann wären die überlegen, weil sie die Routen kennen. Und sie waren gegen die einheimischen Krankheiten halt auch immuner als Fremde. Und dann, was auch noch dagegen gesprochen hat, die weißen Personen waren so blutrünstig und so haben so viele Menschen weggenozidiert, dass es nicht mal mehr genug Arbeitskräfte gab und dann musstest du sie woanders herholen. Und der einzige Grund, warum es dann afrikanische Personen waren oder aus Westafrika, weil die praktisch dort gelegen waren. Also es gibt jetzt keinen übermäßigen Grund, warum es jetzt Schwarze sind, sondern die waren halt von der Route, wie die gefahren sind, konnte man diese Personen sich schnappen. Und so ähnlich gestaltet es sich auch bei dem arabischen Sklavenhandel. Und es sind aber nicht nur eben schwarze Personen. Also es gibt auch sehr viele Bilder, wo arabische Menschen so blonde, weiße, ja, Europäer als Sklaven hat. Weiße Menschen und auch nicht schwarze muslimische Menschen, die diesen Sklavenhandel betrieben haben, hatten ein ganz dringendes Bedürfnis, Rassismus zu erfinden und zu etablieren, weil sie sonst nicht begründen konnten, warum sie Menschen so behandeln. Und deswegen hat man gesagt, okay, scheiße, wir sind christlich oder wir sind muslimisch, das geht eigentlich gar nicht. Aber ich will jetzt trotzdem meine wirtschaftlichen Erfolge, ich möchte diese Menschen weiter versklaven. Das Ding ist ja auch nochmal, um nochmal auf die Sklaverei zurückzugehen. Erst war es ja eigentlich nur so etwas Klassisches, wir haben dieses Volk besiegt, wir nehmen die Leute als Arbeitskräfte. Dann hat man gemerkt, ey, das ist eigentlich ganz nice, aber es geht moralisch nicht. Dann hat man Rassismus erfunden und hat dann Pseudowissenschaften erfunden und hat dann versucht, naja, aber das Haut und bla bla. Das heißt, der Rassismus kam als erstes und dann gab es die verschiedenen Rassen. Davor hat man beliebige Leute benutzt und irgendwann hat man dann ja auch gesagt, okay, wie machen wir das? Wir können die nicht immer neu holen. Wir vererben den Status. So haben die Kinder von Sklaven, sind auch Sklaven geworden. Und das Bedürfnis, dass man moralisch kein Abfall ist, dass man irgendwie ein guter Mensch ist, ist viel höher bei den Leuten, die in Machtpositionen sind oder die Leute unterdrücken, anstatt anzuerkennen, dass sie moralisch wirklich eine dreckige Geschichte haben. Und dann sagt man sich lieber, naja, wir haben Errungenschaften und unsere tolle Religion und wir meinen das doch alles gut und Bilal war ja auch schwarz und so, aber man möchte nicht anerkennen, dass man moralisch so sündhaft gehandelt hat und das mit keiner Religion vereinbar ist und deswegen hat man keinen Bock, das auch aufzuarbeiten, weil man dann sich eingestehen müsste, dass man als Volksgruppe, und das wären jetzt in dem konkreten Fall weiße Personen, aber auch viele nicht schwarze muslimische Gesellschaften, eine so eklige, defizitäre und moralisch absolut nicht zu rechtfertigende Geschichte hat, also auch Türkei oder so, wo Nationalstolz so eine wichtige Rolle spielt und dann willst du nicht ewig lang drüber reden, was für schlechte Menschen wir gewesen sind.
Wenn wir den arabischen oder den türkischen Teil und so weiter behandeln wollen, warum es Rassismus auch in nicht schwarzen muslimischen Gruppenländern gibt, dann ist es ja auch einer der Probleme. Vergleichsweise, ich kann nicht sagen, inwiefern sie sich mit schwarzer Geschichte befassen, kann ich nicht sagen, ich bin da nicht zur Schule gegangen etc., aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, wieso überhaupt Rassismus so stark immer noch vertreten ist in POC-Ländern.
Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich auf diese ganzen Menschen reagieren muss, die sagen, Mariam, du vergleichst wirklich den Rassismus aus den USA mit dem Rassismus hier? Es ist nicht so schlimm. Wenigstens töten wir nicht.
Die afro-palästinensische Schauspielerin Mariam Abu Khalid hat die Schnauze voll. Am 5. Juni veröffentlicht sie ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie Rassismus anprangert. Und zwar nicht von weißen Menschen, sondern von ihrer eigenen arabischen Community.
Und ihr sagt, alles, was wir sagen, ist nicht böse gemeint und hat gute Absichten? Aber wisst ihr, dass diese guten Absichten einen Menschen emotional kaputt gemacht haben? Nein, das wisst ihr nicht.
Weil eben auch zum Beispiel die Partizipation, die Geschichte von schwarzen Muslimen wird oft überhaupt gar nicht behandelt. Es ist nicht, schwarze Muslime sind nicht erst durch die Invasion von Arabern nach Afrika gekommen. So ist das gar nicht. Und es gibt auch, wenn man jetzt sich die theologische Seite des Islams zum Beispiel ansieht, dann gibt es Schwarze in der Religion des Islams zum Beispiel nicht erst seit Bilal, der ja immer als Justification für, ich kann nicht rassistisch sein, weil Bilal war ja...
Also erklär nochmal kurz für die Leute, die nicht muslimisch sind, wer ist Bilal? Bilal ist so die Trumpfkarte, die alle Muslime immer gerne nutzen, um genau zu zeigen, sie sind nicht rassistisch. Aber wer ist denn dieser ominöse Bilal?
Er ist ein Companion. Auf jeden Fall hat ihn der Prophet Mohammed quasi aus seiner Sklaven... Ein Teil von ihm kommt aus Äthiopien und dieser Teil ist adlig. Aber auf jeden Fall hat er ihn aus der Sklavenposition quasi freigekauft. Und er war dann der erste Muezzin, der den Gebetsruf quasi gesprochen hat und einer der bekanntesten Gefährten des Propheten Mohammed. Ja,
also genau. Mohammed hat die Freiheit von Bilal erkauft und er hat dann das erste Mal zum Gebetsruf, den Azan, den der Muezzin immer, den man, wenn man in einem muslimisch geprägten Land ist, hört man das 5-mal am Tag. Das ist Bilal, der das zum ersten Mal gemacht hat und weil er auch so eine besonders schöne Stimme hatte. Genau. Das wurde so geschätzt an ihm, die kein anderer irgendwie hatte. Genau, das ist so ein bisschen die Geschichte.
Wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass immer das Sklave vor allem im Vordergrund steht und das ist auch einer der Dinge, die wichtig ist zu erwähnen, weil Schwarze in vielen arabischen Ländern eben auch immer als bezeichnet werden, was eben auch wieder Sklave bedeutet auf Arabisch und eben dann diese Justification mit Bilal als, er war doch auch Muslim und schwarz und so weiter, hat eben alles so einen Zusammenhang.
Absolut, also das ist auch für mich immer so, ich denke mir so, ja, es ist nice, aber er war ein Sklave, der gut singen konnte, I don't know if this is for me. Aber du bist ja auch trotzdem Muslima zum Beispiel. Aber das ist halt auch nochmal so ein spannender Punkt, wie Bilal halt eigentlich voll die gute Figur ist, aber von nicht-schwarzen Muslimen finde ich immer so alibi-mäßig benutzt wird. Wir möchten jetzt auf persönliche Stories eingehen. Marcel, du bist jetzt die einzige nicht-schwarze Person hier in der Runde und du hattest auch schon mal in vorherigen Podcasts erzählt, dass dein Baba dir immer gesagt hat, so ja, mit wem sollst du chillen und mit wem nicht. Wie hast du in deiner Familie, in deiner arabischen Familie jetzt schon gemerkt, dass es da Ressentiments gibt oder Vorbehalte gegenüber schwarzen Personen?
Eine der eindrücklichsten Erfahrungen war, da war ich vielleicht so 11, 12, dann war meine Schwester so 14, 15 und da ging es gerade los mit so Dating-mäßig. Und dann hat mein Papa so ein, also ich, es war, ich glaube, er hat so spaßeshalber gesagt, aber so war auch ein bisschen ernster mit dabei. Hatte so gesagt, ja, wen sie so daten sollte, was er so gut finden würde und was nicht. Und in seiner Aufzählung war eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, die er so jetzt nicht so feiern würde, wäre halt, wenn ein Schwarzer dabei wäre. Und es ist so weird, weil du denkst dir so, hä, wir haben so, was für ein Business haben wir mit Schwarzen, dass die jetzt so auf unserer, nein, meine Tochter soll die nicht daten, Skala auftauchen würde. Er hat das auch nie wirklich erklärt, aber da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt's irgendwas, so Vorbehalte, mit denen er sich noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat, die er aber trotzdem halt weitergibt. Also wenn man halt 12, 13 ist, du denkst dir da nicht groß dabei, aber denkst dir so, okay, mein Papa hat irgendwie was dagegen oder er möchte nicht, dass seine Tochter die datet. Und mein Papa ist palästinensischer Einwanderer, war immer sehr bedacht darauf, dass ich mit den richtigen Leuten abhänge und halt nicht in die falschen Kreise gerate. Und da hat er halt immer, wenn er so gesagt hat, ja, häng mit dem ab und häng mit dem ab, in seiner Sichtweise war das immer so, ja, häng eher mit den Deutschen ab, die sind nicht so kriminell oder bei denen mache ich mir nicht so viele Gedanken. Und in seiner Negativen hängen mal nicht so mit denen ab, waren unter anderem auch Schwarze dabei, aber auch viele Türken oder Afghanen, so in die Richtung, wo dann immer so dachte, okay, du checkst es ja gar nicht, aber so bin ich halt aufgewachsen und ich habe das damals auch nicht hinterfragt, weil ich mir dachte, der wird schon wissen, von was er redet. Übergeworfen zu meiner arabischen Familie in Palästina, Israel. Die hatten immer, also es war so von Arabern, die so sehr dunkle Haut hatten, die haben auch immer schlecht von denen gesprochen, so Abu Samr, so die so, also Samr ist ja, Samra heißt so dunkel, der Dunkle, und die hatten immer so, das sind so Arbeiter, niedere Bauern, so für die einfachsten Tätigkeiten sollen die dann dafür herhalten, so wie so Malcolms Hautfarbe hatten die eher, und die haben immer so schlecht von denen geredet und ich habe das nie verstanden, die haben so Bakar genannt, also Kühe, und es hatte immer was mit Hautfarbe zu tun. Und das waren so die ersten Eindrücke, wo ich gemerkt habe, okay, ich denke mir so, Palästinenser ist Palästinenser, warum machen wir irgendwelche Unterschiede? Aber offensichtlich gibt es für helle Palästinenser wie mich in Palästina immer noch so eine Differenzierung zwischen, wir sind ja heller, wir sind besser.
Colorism ist auch voll das wichtige Gespräch, da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Aber mich würde da interessieren, Gizem, du hast einen schwarzen Elternteil und einen weißen oder hellhäutigen türkischen Elternteil. Ich werde auch dann noch meine Geschichte erzählen, weil bei meinen Eltern war das sogar so ein Thema so ein bisschen. Wie war das für deine Großeltern, die nicht schwarz waren, dass deine Mama jetzt einen ghanaischen schwarzen Mann hat und mit dem auch ein Kind?
Dadurch, dass meine Eltern nicht lange zusammen waren und ich bei meiner Mama aufgewachsen bin und sie auch nochmal neu geheiratet hat und mein Stiefvater ist auch Kurde, also es war dann alles wieder so türkisch-kurdisch, wurde das nicht so sehr thematisiert. Meine Mama, ich glaube, sie ist halt mit mir natürlich auf dem Arm hier in Berlin auch sehr aufgefallen, ne? Und ich kann mich an sehr viele Begegnungen erinnern, sage ich mal, wo das halt schon ein Thema war und ich auch als Kind schon sehr früh gemerkt habe, okay, meine Mama wird jetzt sehr oft darauf angesprochen, dass sie mich irgendwie bei sich hat. Und es waren so die ersten Erlebnisse oder da dachte ich mir, okay, irgendwie sehe ich anders aus als Mama, alles klar. Gut, fand ich erstmal ohne Wertung, also ist mir erstmal aufgefallen. Ich fand es, glaube ich, komisch hin und wieder. Manchmal fand ich es auch irgendwie okay, immer so ein bisschen besonders auszusehen. Aber es war schon immer ein Thema. Daran liegen, dass man einfach dieses Thema an sich nicht so bespricht. Dadurch, dass, ich glaube, da geht halt auch nochmal einher, dass ich keinen Kontakt, also dass wir auch gar keinen Kontakt haben zu meinem Vater. Und dass dieser ganze Teil halt auch eh nicht so besprochen wird.
Bei mir war es so, dass halt, sie fanden es jetzt nicht so geil, dass er schwarz oder Nigerianer war, aber Hauptsache Christ. Mhm. Weil meine Mama ist christliche Palästinenserin und dann war es so, okay, aber er ist ja auch Christ, er ist auch katholisch so. Ich glaube, dass das halt auch oft bei so Partnern ist, die nicht schwarz sind und einen Schwarzen haben, dass dann andere sagen, aber er ist doch auch Muslim. Ja. Er gehört doch auch dazu. So. Das ist immer so die Rhetorik, um das zu rechtfertigen. So, wenn er in der gleichen Glaubensgemeinschaft ist, dann darfst du nicht mehr rassistisch sein, weil er gehört ja zur selben Religion. Mhm. Hast du sowas ein bisschen gespürt?
Ich habe, also genau sowas wurde auch schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht von wem und wann, aber ich habe auch, mir wurde auch gesagt, ja, dein Papa ist ja Moslem und nicht so, ja, schön. Und jetzt wahrscheinlich
also als würde das
wollte
einen Unterschied
man mir auch
machen.
Damit sagen, ja, du bist zwar schwarz, aber dein Vater ist Moslem. Du bist okay, es ist in Ordnung. Weiß
grad
ich nicht.
So.
Ich muss aber auch so in dieser Runde auch dazu sagen, dass ich mich auch erst seit wenigen Jahren damit beschäftige, mit diesem Schwarzsein in der türkischen Community, mit dem Schwarzsein überhaupt für mich so. Ich habe voll lange gebraucht, erstmal dieses Deutsch-Türkische hinzukriegen, so in meiner Identität. Und jetzt kommt halt so erst das Schwarze. Und wenn ich so versuche, mich so zu erinnern, gab es halt da schon so einige mikroaggressive Begegnungen, wo ich mir dachte, so, hä, komisch.
Das ist ja ganz, also es war bei mir ähnlich gewesen. Man hat irgendwann mal so einen Wach-auf-Moment und dann blickt man zurück und denkt sich so, oh, shit, okay, da und da und da und da und da. Und dann kriegt man erst so diese Realität. Also es ist ja so Sunken Place, wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht mit Osemas und Duygu Gesen.
Amira, wir haben ja beide westafrikanische Eltern oder Väter. Und mein Papa zum Beispiel, der kommt aus Nigeria und der hat aber auch selber manchmal Vorbehalte gegenüber Arabern. Also es ist nicht so, dass jetzt immer nur alle denken, ja, nur die Schwarzen sind so schlimm. Also mein Vater sagt dann auch so, ja, die Marokkaner, die sollen nicht zu unserer westafrikanischen Wirtschaftsunion, das sind alles Terroristen und ich vertraue diesen Arabern nicht und so. Also das gibt es auch, dass sie da Vorbehalte haben, aber es ist nie so crazy. Also ich habe es von meiner arabischen Familie viel krasser gespürt als jetzt von meiner nigerianischen Familie. Das sind dann manchmal so Sprüche, aber es ist nicht so ganz degradierend. Wie war das eigentlich für dich? Hast du bei deiner ghanaischen Familie, haben die jemals mal was nicht so Gutes über eine andere Volksgruppe gesagt?
Also eine andere nicht schwarze Volksgruppe meinst du?
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Papa denke, der viel länger ist, in Deutschland lebt als meine Mama, dann habe ich eigentlich immer nur die Erinnerung daran, dass mein Papa schon sehr, sehr früh rassistische Erfahrungen mit nicht schwarzen Muslimen hatte. Sei es in der Moschee, also grundsätzlich in der Moschee, wenn sie einen zum Beispiel im Gebet stehen, nebeneinander, Füße wollen nicht berührt werden, was ja im Gebet quasi, wenn man steht, dann berührt man sich quasi als eine Art Zusammenhalt und als eine Umma quasi.
Umma ist so der muslimische Gedanke, genau, dass wir sozusagen von alle ein Volk, genau, eine Nation sind. So
nicht
genau,
eine Nation, sondern einfach Brüder und Schwester im Glauben quasi, der Gedanke, ja, dass man zusammenfindet. Und genau, und ja, da kam es auf jeden Fall schon vor, dass da Menschen gibt, die während des Gebets nicht berühren wollten. Zum Beispiel sowas, solche Aktionen. Und von sowas hab ich sehr früh mitbekommen, aber auch, weil ich schon Rassismuserfahrungen in der Moschee gemacht habe, als junges Mädchen in der Koranschule zum Beispiel. Und ja, einfach unterschiedliche Situationen. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr früh schon mit der Position von schwarzen Menschen im Islam auseinandergesetzt, weil du vorhin gesagt hast, trotzdem bin ich ja Muslimin und etc., weil ich einen ganz großen Unterschied zwischen Muslimen und Islam mache. Das ist nicht eins. Wir sind zwar Muslime, aber das, je nachdem, wie ignorant man ist innerhalb der Religion, kann man das nicht gleichsetzen. Und die Geschichte von schwarzen Menschen innerhalb der Religion ist auch nochmal so umfassend, so groß, wenn man betrachtet, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Geschichten in Afrika stattgefunden haben, nicht in dem Ägypten, was jetzt whitewashed ist. Wenn man einfach diesen nubischen Gedanken hat, dann hat alles einfach nochmal einen ganz anderen Kontext. Du hast vorhin Mansa Musa erwähnt, der reicheste Mann damals auf der ganzen Welt und der einfach mit 72.000 Menschen die Pilgerfahrt nach Saudi-Arabien gemacht hat und 10 Jahre lang, glaube ich, die Ökonomie in Ägypten lahmgelegt hat. Also es gibt unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Positionen, die schwarze Menschen im Islam haben. Und deswegen habe ich mich auch nochmal wegen unter anderem diesen Rassismus erfahren, einfach mit meiner Position auseinandergesetzt. Und diese Ignoranz, die von nicht schwarzen Muslimen kommt, ist auf jeden Fall ein großer Teil von sich einfach nicht immer noch diesen Sklavengedanken, der auch, wie du vorhin gesagt hast, durch diese unterschiedliche Gelehrte, in Anführungsstrichen, Unterstriche und unheimlich viele Schriften auch niedergeschrieben worden ist, als Fakt quasi, als Schwarze sind, es gab Hierarchien von Schwarze sind als Sklaven, schwarze Arbeiter, und das lebt natürlich immer noch in kulturellen Kontexten, findet man die immer noch wieder. Es sind nicht nur Weiße, die sich ganz stark mit ihren Privilegien und ganz stark mit ihrer Geschichte mit schwarzer Geschichte auseinandersetzen müssen. Und in dem Fall einfach nochmal Muslime, weil die immer mit dem Bilal-Argument kommen und eigentlich gar nicht richtig sich mit dem Islam auseinandergesetzt haben. Und die Stellung von schwarzen Menschen beziehungsweise den Hintergrund von schwarzen Menschen ist im Islam überhaupt gar nicht kennen. Weil sonst
zu dem Thema mit Ägypten finde ich auch voll spannend. Die allermeisten Pyramiden sind ja im Sudan. Und also von den Kuschiden und den Nubiern. Und wir wissen, wie die Sudanesen heute aussehen. Die sind schwarz. Und wahrscheinlich waren die Leute damals dann auch schwarz. Weil da sind auch die... Also das heißt, eigentlich hast du niemals gespürt in eurer Familie, dass ihr anderen nicht schwarzen Volksgruppen gegenüber irgendwie euch überlegen gefühlt habt, sondern eher einfach nur negative Erfahrungen mit nicht schwarzen Muslims gemacht habt, wie in der Moschee, dass die sich nicht neben deinem Papa stellen wollten oder sowas, ja, was ja
also
super
Überlegenheitsgefühl, nee, auf keinen Fall. Also Überlegenheitsgefühl, das war eher nie auf andere Gruppen quasi, auf andere Menschen bezogen, sondern eher so, war eher die Aufgabe, uns beizubringen, dass wir überhaupt stolz darauf sind, schwarz zu sein. Was damals schon übertrieben schwierig war, wenn man nur unter Weißen aufgewachsen ist. Das heißt, allein dieser Gedanke, das ist schon eine Arbeit an sich, uns auch unsere Sprache beizubringen, war für meine für meine Eltern an allererster Stelle. Also, dass wir so quasi unseren Background mitbekommen. Wir hatten gar keine Zeit, um
sich besser als andere zu fühlen.
Ja, genau, weil wir damit beschäftigt waren, uns
Selbstliebe zu entwickeln.
Genau. Ja. Und das war ein ganz großer Punkt.
Das macht voll Sinn. Das macht voll Sinn.
Als Zusatz nur um das, um dann einen geschichtlichen Abriss zu haben. Also unter den arabischen Ländern ist ja nicht uniform. Also arabische Länder sind ja so von ganz im Osten irgendwie Irak oder Iran bis an die Atlantikküste Marokko. So, es gibt jetzt nicht das uniforme Arabien oder sowas. Und es gibt ja untereinander auch ganz, ganz viele Ressentiments. Also wenn man so aus der Levante ist, dann blickt man so auf die Maghreb-Länder und sagt so, Hadolmisch Arab, also es sind keine Araber, das sind Afrikaner. Die sagen, ja, aber wir sprechen Arabisch, warum sollten wir keine Araber sein dürfen?
Wobei Nordafrikaner wollen gar keine Araber sein.
Ja, wobei Ägypter zum Beispiel. Berbische Menschen haben ja auch innerhalb Marokkos zum Beispiel, Tamazight und Araber haben ja da auch noch so einen
Clinch. Genau, genau.
Deswegen.
Also es gibt ja so eine Art, also es wird jetzt nicht Sklavenhandel oder Sklavenschaft genannt, aber es gibt sehr, sehr viele Arbeiter dort, die wirklich zu Minimalstlöhnen ausgebeutet werden. Und das sind in vielen Fällen schwarzafrikanische Menschen oder aus Bangladesch und Indien. Also die werden dort wirklich ausgebeutet, leben dort in so Hütten. Also es ist wirklich, wirklich schlimm, was dort passiert. Also klar, offiziell sagt keiner, dass es die gibt, aber wenn man sich mal so Reportagen zur WM 2022 in Katar anschaut, die Arbeiter dort sind halt in vielen Fällen irgendwie aus schwarzafrikanischen Ländern, beispielsweise nur. Gisem, mich würde interessieren,
schwarzafrikanisch ist ein bisschen problematisch, weil es gibt schwarze Menschen in ganz Afrika, also das suggeriert, dass Tunesien da keine schwarzen Leute leben oder Ägypten oder so, deswegen sind einfach schwarze Menschen aus Afrika. Just wanted to
inform you guys. I got checked.
genau.
Mich würde interessieren, musstest du als Deutsch-Türkin so beweisen, dass du dazugehören darfst zur Community, also dass du auch Türkin bist, weil die Leute das jetzt nicht angesehen haben vermeintlich, weil so das habe ich gehe in die Shisha-Bar oder in so einen kanakischen Barbershop und die ersten Male alle schauen mich so an und sagen so, was willst du hier? Ich so, Ahlan und Sahlan, Shabab, hol auf die Seiten kurz, bitte ziffern und alle so.
Er ist einer von uns.
Du redest Arabisch. Ja klar, mein Vater ist Palästinenser, was willst du von mir? Okay, und dann irgendwann entwickelt man so Sympathie, du bist dann auf einmal Teil davon. Aber kennst du diesen Struggle, den man da erstmal so durchmachen muss?
Das, was du gerade beschrieben hast, das habe ich nicht gemacht. Das fand ich ganz schlimm. Aber ich glaube, ich habe auch so mehrere Traumata erlebt, als ich, also auch nochmal das Beispiel, dass meine Mama und ich sehr aufgefallen sind und wir auch einfach von irgendwelchen anderen Deutsch-Türken oder Türken angesprochen wurden tatsächlich. Wenn sie Türkisch mit mir gesprochen hat, ich habe auch erst Türkisch gelernt, dann sind die Leute stehen geblieben und haben dann gefragt, oh, das Kind kann Türkisch oder wieso heißt das Kind Gizem? Und dann war es oft so, dass ich dann irgendwie als Beweis Türkisch sprechen sollte. Und das war für mich schlimm. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, war es nicht so cool. Und ich habe dann auch gebockt. Ich so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie als das zu beweisen, dass ich Türkisch kann. Und deswegen bin ich wohne in Neukölln und ich hätte sehr viele Möglichkeiten, irgendwie mit Menschen Türkisch zu sprechen, aber ich mach's nicht. Nur wenn es sich ergibt oder ich Bock habe, aber es halt immer mit so einem Gefühl bei mir irgendwie auslöst, ich muss jetzt Türkisch sprechen und dann muss ich wahrscheinlich meine halbe Lebensgeschichte erzählen, weil es wieder so interessant ist und dann rede ich einfach Deutsch und es geht schneller und dann ist gut. Manchmal bin ich halt, beim Uberfahren ist es halt manchmal schwer, weil ich dann immer angesprochen werde, türkischer Name, ne? Und ich immer, ja. Und dann immer so eine Pause und dann geht's immer los mit den Fragen. Dann ist es auch okay, aber ich muss sagen, leider versuche ich es zu vermeiden, weil ich irgendwie, es ist mir zu anstrengend, weil ich das auch schon seit meiner Kindheit irgendwie machen muss, mich erklären muss. Und ich immer so, nee, ja, ist halt so. Und dann kann man ja auch, hin und wieder habe ich dann auch irgendwie bei mir dann gesehen, dass ich so pisst bin. Und ich will ja auch nicht die Leute anpissen, weil sie halt irgendwie interessiert sind an mir. Und ich so, ja, ich kann Türkisch, weil bla bla bla, kommt mal klar, kann man halt auch nicht irgendwie als Reaktion machen. Um das zu verhindern, nehme ich manchmal den Weg, dass ich gar nicht Türkisch spreche.
Ich will immer beweisen, so, dass ich dazugehöre, weil ich weiß von mir selber, dass ich Araber bin. Und dann denke ich mir so, nein, jetzt muss ich ihn, ich muss mein Arabisch muss on point sein, wehe, ich sage jetzt irgendwas falsch. Und dann wissen sie, ja genau, sobald ich irgendwas so, ich kann zum Beispiel das R nicht so richtig rollen.
Ja.
Und dann, sobald ich das dann verkacke, dann wissen sie, ah okay, erst also, 100% bist du es dann doch nicht. Und dann wollen sie so die Karte spielen und dann, also es geht dann schon, aber so, ja, ich glaube, den Struggle, der ist halt nochmal besonders, wenn man so in der Community wiederum versucht, versucht Teil der Community sein zu wollen, aber manche wollen es dann und manche wiederum nicht, so das ist ein bisschen verquetscht.
Also ich bin ja mit meiner türkischen Familie, ich bin ja hier aufgewachsen und mit dem türkischen Teil und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht Teil des Türkischseins bin. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin das eigentlich viel mehr als alles andere so. Aber ich glaube, einfach sich immer beweisen zu müssen oder erklären zu müssen, das finde ich halt krass anstrengend und das vermeide ich halt einfach, um mir irgendwie mehr Nerven zu ersparen und mich auch so auch mit anderen Dingen so mich erklären. Ich habe da keinen Bock drauf.
Aber ich finde, das ist voll der gute Punkt, weil mir das ähnlich ging. Also meine Mama war alleinerziehend und sie ist palästinensische Abstammung und ich bin mit der Familie einfach aufgewachsen die ganze Zeit und für mich war das selbstverständlich, dass es halt meine Cousins und meine Familie sind und deswegen ich hatte Dreadlocks und ich habe das auch irgendwann als lästig empfunden, immer beweisen zu müssen, dass ich palästinensische Wurzeln habe. Das hat mich dann irgendwann genervt, weil ich mir denke, und ich glaube halt, wenn du, und das durchzieht sich, glaube ich, vor allem für schwarze Personen, weil wenn du weiß bist, ist es so, okay, cool, nice, aber wenn du schwarz bist, dann geht es ewig lange. Ja, und warum? Und wie haben sich deine Eltern kennengelernt? Und und bla und bla, und kann das sein? Exotisch, krasser Mix. Ja, ja. Und irgendwann hast du keinen Bock, so, es ist einfach, wie es ist. Ja, Tralla ist zu. So, und das ist, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich das als Kind auch nicht mochte und dann immer so vorgeführt zu werden, guck mal, das ist mein Cousin, ja, der ist auch Araber und das war halt einfach irgendwie weird und manchmal, ich meine, am Anfang spielt man mit, also ich habe das teilweise irgendwie, ja, cool, Kunststück, aber wenn es dann die ganze Zeit passiert, auch wenn du im palästinensischen Dorf bist, nervt es immer, deine Existenz beweisen zu müssen.
Afrikanischstämmige Türken wie Yalcin Yanık sind selbstbewusster geworden. Einmal im Jahr feiern sie in Izmir ein Festival, zu dem sogar Besucher aus Amerika und Afrika anreisen. Auch der Bürgermeister von Izmir ist gekommen, um das liberale Image der Stadt hervorzuheben. Aber viele Passanten staunen. Afro-Türken?
Wirklich? Diese Leute hier? Noch nie gehört.
Und darüber hast du ja auch gesprochen, Amira, dass Leute gar nicht erstmal glauben, dass es schwarze Muslime gibt. Das hast du ja auch schon mal gesagt. Und dann vor allem mit deinem ghanaischen Background. Die Leute verbinden Ghana eigentlich immer mit Christentum so.
Ja, also mittlerweile sieht man, also man sieht es mir ja jetzt auch an quasi. Aber oft ist es natürlich auch, wenn man Erfahrungen von anderen hört, dass man annimmt, dass man konvertiert ist. Und quasi diese Ignoranz schon so weit ist, dass man gar nicht realisiert, dass unfassbar viele schwarze Menschen einfach schon seit unfassbar vielen Generationen Muslime sind. Und das ist so ein Überlegenheitsgefühl wieder, als ob man neu dazugekommen ist.
Wie wollen wir denn den Islam beibringen?
Ja, genau, als ob es gar nicht sein kann.
Ich zeig dir mal, wie das bei uns geht.
Genau, als ob es gar nicht sein kann, dass man, als ob das der Islam so gepachtet worden ist von irgendwie nicht schwarzen Muslimen. Und was einfach gar keinen Sinn macht und was auch ziemlich, ja, es ist ignorant, es ist auch gar nicht mehr, es gibt so einen Punkt, wo so das Lab, so, es ist so genug, weil es so einfach so ein Überlegenheitsgefühl ist, wieder so ein was, und wo man quasi wieder in so eine unterlegene Position ist. Es ist aber auch immer nur meistens mit Schwarzen, weil wenn jetzt ein, zum Beispiel, wenn die Situation ist, dass ein weißer Mensch konvertiert, wird man ihn sehen, der wird gepusht in Communities, der kriegt Positionen und was weiß ich, im Gegensatz zu einem schwarzen Muslim, der oft dann für Gebetsruf, Bilal wieder, gut, aber jetzt zum Beispiel Vorbeter, schwierig, ja, also die Ignoranz ist wirklich unfassbar in vielen Communities. Sprich, auch wenn zum Beispiel man als Frau oder als Mann einen schwarzen Muslim heiraten möchte, zum Beispiel auch gibt's, kann es auch familiäre Problematiken geben.
Gal Edelmann, vor wenigen Jahren ist er aus der Religion ausgetreten. Heute bezeichnet er sich als Atheist. Einer seiner Beweggründe, den Islam zu verlassen, der anti-schwarze Rassismus.
Pascal, welche Formen von Diskriminierung und Rassismus haben Sie als damaliger Muslim erlebt?
Rassistische Erfahrungen, das nicht nur einmal. Also vor allem im Bereich Ehe spielt es eine große Rolle, denke ich mal. Ich kann nicht zählen, wie oft ich gehört habe, tut mir leid, aber du bist schwarz, das geht nicht. Ja, ich kann dich nicht heiraten. Also entweder, weil die Frau ganz klar gesagt hat, schwarz gefällt mir nicht. Das könnte ich vielleicht sogar noch irgendwie akzeptieren, weil nicht jeder hat den gleichen Geschmack, was die Optik angeht. Aber sehr oft war halt, meine Eltern würden dich nicht akzeptieren. Ich könnte dich meiner Familie nicht vorstellen oder sonstiges in meiner Community würde das als Fauxpas gelten sozusagen.
Es, von rechten Leuten ist ja immer die Rede sozusagen importierter Antisemitismus. Ich finde, etwas, was nie besprochen wird, ist, dass es einen importierten antischwarzen Rassismus gibt. Also, dass die Leute aus den verschiedenen migrantischen Communities, bulgarisch, afghanisch, türkisch, bla bla, eine besondere Form von antischwarzen Rassismus mitnehmen. Diesem, du bist Deutsch-Türkin, wie hast du so die Bilder von Schwarzen in türkischen Medien überhaupt wahrgenommen? Oder wenn überhaupt bei in türkischen Communities von Schwarzen gesprochen wurde, was gab es denn dafür so besondere Stereotype, die jetzt vielleicht nicht, die wir als Deutsche jetzt nicht so kennen könnten?
Ich muss dazu sagen, ich konsumiere nicht mehr so viele türkische Medien, aber das, was ich mitbekommen habe, sind natürlich auch so in Filmen zum Beispiel, so Fetischisierung, so voll auf, keine Ahnung, Typ hat jetzt irgendwie einen längeren in der Hose oder irgendeiner, der jetzt gerade in die Türkei geflohen ist. So war es halt, so krasse Klischees. Ansonsten gibt es ja auch im Unterhaltungsbereich gab es auch schwarze Sänger und Sängerinnen, wo es meiner Meinung nach jetzt kein Thema war.
Ich hatte das mit Fußball.
Aber sie werden nicht, genau, da gab es glaube ich auch ein paar Fälle, die medial geworden sind, weil sie diese Rassismuserfahrungen gemacht haben. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit gibt es immer noch eine Sängerin, Ebru Gündeş, und die war so mutig, in Anführungsstrichen, und hatte dann einen Fußballer oder entweder Fußballer oder Basketballer, einen schwarzen Mann als Freund. Und das war halt auch eine krasse Sensation so. Sie hatten nie ein Interview darüber gegeben. Das war dann einfach so, alle haben sich daran gewöhnt, aber es war halt schon Ding. Die türkische Sängerin ist jetzt mit einem schwarzen Mann zusammen. Daran kann ich mich noch erinnern.
Ich als Schwarze werde in der Türkei immer Arab genannt. Mhm. Warum sind für die Türken alle schwarzen Araber? Woher kommt das? Also ich habe auch in den letzten Jahren eine Doku angeguckt und anstatt zu checken, dass es halt Türken sind, selbst wenn die türkisch reden, rufen die auch so Afro-Türken immer Arab, Arab, Arab hinterher.
Ob auf der Straße oder in seiner Lederwerkstatt, immer mal wieder wird er herablassend Schwarzer oder Arab, also Araber genannt.
Solche Sprüche können selbst aus dem Bekanntenkreis kommen, auch wenn sie scherzhaft gemeint sind. Es kann sein, dass man solche Wörter ein Jahr lang nicht hört und dann hört man sie in einer Woche vielleicht 10-mal.
Aber wenn ich in Istanbul unterwegs bin, höre ich das auch öfters.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch als ich noch ein Kind war, dass mich dann auch mal so eine Oma angesprochen hat, so, oh, kleines Arab-Kind, so. Das habe ich auch nicht verstanden, habe keine Ahnung, dann habe ich mit meinen Großeltern darüber gesprochen, dann war es so für mich klar, okay, die sagen das, obwohl es nicht stimmt, weil ich bin ja kein arabisches Kind. Aber ich höre eigentlich eher, wenn ich jetzt in der Türkei bin, eher das Wort Zenci. Aber wenn, dann fällt das mehr. Und Arab, naja, man geht davon aus, dass Menschen, also anscheinend in der Türkei geht man davon aus, dass Menschen, die dunkler sind, dass sie aus einem arabischen Land kommen. Das ist so voll logisch.
Ist Zenci abwertend?
Ich habe kein türkisches Ohr. Ich weiß, dass das Zenci-Wort so auch verglichen wurde mit dem N-Wort und dann gab es halt die Diskussion, kommt es nicht aus dem arabischen Zenj, es heißt es nicht übersetzt.
Es gibt Zenj, heißt Schwarz. Und so hießen halt Sklaven, also ich mag das gar nicht, also ich war auch bei türkische Roma, habe einen Film gemacht oder türkische Minderheit in Bulgarien, die haben das auch gesagt und meine Kollegin Sumeya hat gesagt, die haben das nicht positiv gesagt, das war schon abwertend.
Also ich habe auch noch nie in einem positiven Kontext gehört. Ja.
Mhm. Also ich glaube, Zenj ist tatsächlich so die das. Also Pendant.
Wir reproduzieren das Wort die ganze Zeit.
Ja, also dann ist jetzt damit Schluss, aber das ist so das Pendant zum, also türkische Version vom N-Wort. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Colorism spielt eine große Rolle. Was kann man sich als Hörer unter Colorism am besten vorstellen, um ein Bild zu bekommen, dass quasi das eine große, also das, wie wird das reell, wie merkt man das? Und gerade in einer schwarzen Community, was ist da die Problematik?
Also bei Colorism geht es halt um die Diskriminierung basierend auf der Hautfarbe innerhalb einer Gruppe. Also man sagt jetzt zum Beispiel, wir sind alle Iraker oder Ägypter sind ja auch so, die sagen, wir sind alle ein Volk und dann sagen die, wir haben keine, das ist ja auch ein super spannender Punkt. Bei den europäischen Gesellschaften wurden die alle so segregiert und in vielen muslimischen Regionen oder muslimisch geprägte sind die alle so durchmischt, dass sehr viele Türken oder Araber immer, Jordanier, Iraker immer sagen, wir haben sowas nicht, wir sind alle durchmischt, meine Oma ist schwarz, meine Tante ist schwarz, ich habe auch ein bisschen schwarz in mir drinne. Und in Irak zum Beispiel sind 10% oder fast 20% der Bevölkerung sind sozusagen Afro-Irakis. So, das heißt, die haben ein Verständnis auch in Brasilien, wir sind alle ein Volk und wir sind halt durchmischt, aber die Leute, die immer in der Regierung sind, sind trotzdem die hellen Iraker und die dunklen haben immer die Diskriminierung, die sie erfahren. Und meistens ist es auch so, dass dann schwarze Minderheiten dann sagen, hey, wir wollen als Minderheit anerkannt werden, wir wollen dieselben Rechte, aber die ganze Mehrheit sagen, nein, wir haben sowas nicht, wir sind alle gleich, es gibt keinen Bedarf dafür, red doch nicht über Rassenunterschiede so.
There are traditions in the society. People might say doesn't exist, but we feel it. For example, when two people fight in the street, one is black and the other one is white. They say X had a fight with a slave. It really hurts. Why is there no black merchant or a senior black official in the state? We concluded that there's no place for the blacks in the Iraqi society or in the state.
They live in poverty and on the margins of society, working in low-paid professions. Local officials say there's no discrimination against anyone and that the door is open for any group to participate and take their role in the society.
We don't want to differentiate one sect or color over another. This is part of ethnic, racial and sectarian division. We want Basra to stay away from it. But if there's a big group like the blacks in Basra, they should and can compete with the other sect or groups in the elections.
But some black Iraqis say they are not treated the same way as other minorities.
We want to be like the Christians, the Mandaeans, and other white minorities who have fixed representation in parliament. We, the black people in Iraq, have rights.
So viel dazu. Bei Colorism geht es dann darum, dass man hellere Haut bevorzugt. Also das ist so klassisch in Bollywood-Filmen, sehen die ganzen indischen DarstellerInnen halt super hell aus. Die könnten teilweise aussehen wie du, Marcel, wenn aber die meisten eigentlich eher unseren Hautton haben würden. Und das kann dann so Kommentare sein. Das habe ich zum Beispiel erlebt. Ich war in Palästina oft unterwegs und die Leute dachten, meine beiden Eltern sind arabisch. Und dann habe ich denen so Fotos gezeigt von meiner Mutter und dann war sie, oh, deine Mutter ist ja hübsch und hell. Habe ich ja gar nicht gedacht. Und die dachten, das sei ein Kompliment, weil so erstens haben sie nicht gecheckt, dass ich mixed bin und dass meine palästinensische Seite halt hell ist. Und dann dachten sie, es sei so ein netter Kommentar, so dass sie halt hell und deswegen hübsch ist. Was halt richtig eklig ist und super, super coloristisch dann sozusagen oder rassistisch, weil man davon ausgeht, dass halt hellere Haut hübscher ist. Oder so Kommentare wie, ja, bleib nicht zu lange in der Sonne, sonst wirst du ja ganz schwarz und sowas. Das sind so Sachen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich in der türkischen Community auch verbreitet ist, sowas.
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist jetzt abgesehen vom Schwarzsein, unter den Türken auch alles, was ein bisschen heller ist, auf jeden Fall schöner ist. Und besonders, wenn du da mal blond bist oder irgendwie grüne, blaue Augen hast, dann ist das schon, bist so nice. So. Nochmal irgendwie eine andere Stufe. Und ja, wenn ich in der Türkei war, ist halt ein sehr heißes, sonniges Land, wie man weiß. Und man ist oft am Strand. So, dann, wenn ich in der Sonne liege, bin ich auch schwarz und das ist wunderschön. Aber da habe ich auch schon mal gesagt bekommen, jetzt warst du aber ganz schön lange in der Sonne und jetzt bist du ja, willst du noch dunkler werden und so. Das halt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das Schönheitsideal. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt auch schön. Hell ist schön und je dunkler man wird, desto unschöner wird man. I don't know, irgendwie so.
Ja, also Colorism hat natürlich auch seine Spuren in der Sklavenzeit einfach. Es hängt halt einfach mit der Klassifizierung von hell House N-Wort. Die durften dann im Haus arbeiten und die dunkleren Schwarzen dann auf dem Feld und so weiter. Und wenn wir jetzt den afrikanischen Kontext, beziehungsweise ich rede jetzt nur von Ghana, weil ich jetzt nur die ghanaischen Erfahrungen habe, sehe, sieht man eben auch überall Bleaching Creams, die verkauft werden. Und auch innerhalb unterschiedlichen Communities ist einfach, dass je heller man ist, desto desirable, also aus unterschiedlichen Perspektiven hat man einfach mehr Erfolg und kommt besser bei Männern an und so weiter und so fort. Und das zieht sich einfach durch. Und man kann das auch nicht vergleichen. Man sagt ja gern, oh ja, aber wie weißt du, wir legen uns ja auch im Solarium und wollen ja braun werden und Schwarze wollen ja weiß werden und so. Weil weiß einfach immer noch der Maßstab ist für Erfolg. Und je heller man ist, desto erfolgreicher wird man, desto mehr passt man, versucht man sich anzupassen. Ich habe zum Beispiel auch in unterschiedlichen, auch in familiären Kontexten schon Leute gehört, die deren Tanten jetzt meinten, ja, benutz doch mal diese Creme, damit du einen schönen, brighten Tint hast. Also nicht zu mir gesagt oder so, sondern einfach auch in unterschiedlichen Situationen zu anderen. Ich hatte mal selbst erlebt, dass in Ghana ein Mann zu meiner Cousine gesagt hat, ja, wir mögen eher mich als Schwarze und meine Cousine, die ein bisschen dunkler ist als ich, meine, was ist das für eine Dimension, dass wir schon meine schwarze Haut mit es geht wirklich um Nuancen schon. Das ist nicht, ihr zwei seid zum Beispiel halb-halb und ich bin, hab zwei schwarze Elternteile, sondern das ist auch unterschwarz, schwarz-schwarz und heller, bisschen heller schwarz, bisschen dunkler, darum geht es schon. Also es ist wirklich richtig internalisiert.
Die geben das nicht zu, aber du weißt es.
Die tun also, als ob die von Natur aus so sind oder ob es der Winter ist. Sie suchen immer Gründe.
Ich glaube, weil die Angst haben, verurteilt zu werden. Man hört ja dann schnell so Sachen wie, schämst du dich, schwarz zu sein? Schämst du dich, Afrikanerin zu sein?
Hawanatu aus Nürnberg zum Beispiel hatte begonnen, ihre Haut aufzuhellen, weil sie als Kind keine Schönheitsideale fand, in denen sie sich wiedererkennen konnte.
Weil helle Haut so gelobt wird. Ich war halt in der Grundschule immer die einzige Schwarze, in der Realschule immer die einzige Schwarze. Ich war halt immer die einzige gewesen. Da gab es natürlich auch ein paar rassistische Lehrer. Weißt du, die haben es immer auf meine Hautfarbe abgesehen, dass ich zu dunkel sei. Immer musste ich mir irgendwas über meine Hautfarbe anhören. Viele haben das eher so Sklavenbräune genannt, weißt du.
Von meiner Mutter oder von meinen Tanten war immer irgendetwas von diesen Cremes im Badezimmer, ne? Erstmal habe ich das benutzt aus Neugier, um zu gucken, was passiert, wie ich dann aussehe. Man kann sich das nicht vorstellen, dass eine Creme dich irgendwie heller macht, weißt du? Ich habe das für Märchen gehalten oder so. Dann irgendwann kommen Leute auf dich zu und sprechen dich an, von wegen, du siehst ja irgendwie anders aus und es läuft auch irgendwie besser mit den Frauen, ne?
Viele POC oder so, auch so Kennex oder nicht weiße Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen ja immer so schwarz und ich liebe schwarze Kultur und schwarz und bla und bla, aber eigentlich meinen sie ganz oft immer nur halb schwarz. Mhm. Wenn ein Türke oder ein Kanake sagt, er steht auf schwarze Frauen oder er findet Schwarze so schön oder wenn eine mir sagt, ich finde schwarz, sie meinen immer nur eine Version, so Karamell. Davon reden auch die ganzen Rapper immer. Kurdo oder Dardan oder Pierre, egal. Das sind immer so Brasilien-Karamell-exotisierte Form von Schwarzsein, die denen bekömmlich ist.
Check Madame Annabelle, Hautfarbe Karamell.
Deine Braids trägst, Destiny's Child. Jedes Mal ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich schrei. Süß wie ein Bonbon, verpackt in Pastellblau. LV, Multicolor Haut wie Karamell.
Und dass man sich richtig mal damit beschäftigt.
Mit europäischen Futures einfach. Mit europäischen
danke,
Futures
so,
und
danke.
Bisschen dunklere Haut, aber nicht zu dunkel. Weil
nicht zu dunkel. Und da müssen sich wirklich auch so, vor allem diese solidarischen iranisch-stämmigen, türkisch-stämmigen, die so tun, als wären sie so Black Rider, sollten sich an die eigene Nase fassen, was für Schwarzsein sie toll finden und zelebrieren und welche Schwarzsein sie dann ihre eigenen Vorurteile haben. So, das wollte ich auch nochmal.
Also meine Familie mütterlicherseits sind weiße Berber, während mein Vater aus der Ecke Ägypten-Sudan kommt. Meine Hautfarbe wurde bis jetzt eigentlich nur vom berbischen Teil kommentiert, weil so als einzige, die nicht weiß ist, fällt man eben auf. Zum einen werde ich beispielsweise bei Familienfeten wie Hochzeiten nicht unbedingt als Tochter meiner Mutter wahrgenommen. Einmal kam es auch schon vor, dass eine Verwandte zweiten Grades mich für die Haushälterin gehalten hat. Daraufhin reagierte meine Familie mit Gelächter. Ich glaube nicht, weil sie mich irgendwie verletzen wollten oder so, sondern einfach, weil die das, glaube ich, sehr absurd fanden. Und die Familie meiner Mutter idealisiert, wie gefühlt, ja alle auf der Welt. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass es nochmal in der Arab-Welt ein bisschen anders aussieht. Ja genau, so weiße Hautfarbe. blaue und grüne Augen haben, ist dann was total Besonderes. Und genau, meine nahestehende Familie mütterlicherseits sagt mir auch sehr oft, dass meine Hautfarbe total schön ist. Aber das macht mir auch komische Gefühle, die ich oft nicht einordnen kann. Väterlicherseits gab es noch nie Kommentare hierzu. Mein Vater meinte nur einmal zu mir, als ich ein Oberteil nicht tragen wollte, weil ich fand, dass es nicht zu meinem Hautton passen würde, dass wir die schönste Hautfarbe haben und ich nicht über so einen Kram nachdenken soll oder auch müsste.
Ich fand den einen Satz, der ist so drüber gewuppt, aber den finde ich halt eigentlich schon sehr krass, dass ihr schwarzer Vater seiner eigenen Tochter so sagt, hey, du hast die schönste Hautfarbe. So, dass es da sogar innerhalb der Familie, also klar, so der eine helle Flügel und der schwarze Flügel so, aber der eigene Vater sagt ihr, du hast die schönste Hautfarbe. Klar, als Vater will man da sicherlich so der Tochter gut zureden, aber das ist halt total krass, wie das schon so intrinsisch dann ist, dass man dann so weit gehen muss, um so seine eigene Hautfarbe irgendwie so schlechter zu machen.
Aha, ich habe das gar nicht so verstanden irgendwie. Also ich dachte, sie haben irgendwie dieselbe und ungefähr dieselbe Hautfarbe und er hat versucht, sie quasi...
Ja, der Vater ist doch schwarz, oder nicht?
Der Vater ist schwarz. Aber sie ist halt mixed. Sie ist nicht so schwarz wie der Vater.
Ah.
So
ja, wer meint ja trotzdem wir als Schwarze, wir beide.
Ja, genau, so habe ich es auch verstanden, ja. Dass wir als Schwarze quasi, um sie zu empowern.
So wie, ja. Ich habe es andersrum verstanden. Ich habe es verstanden, weil sie heller ist, hat er
es... So habe ich es auch verstanden.
Ich glaube, ehrlich, es war eher dieses, weil schwarze Eltern ihren Kindern beibringen müssen, dass sie sich selber lieben sollen. Mhm. Und dass er halt gesagt hat, so, hey, mach dir keine Sorgen, unsere Farbe ist schön. Sowas müssen ja helle oder weiße Personen niemals machen. Deine Eltern haben dir bestimmt niemals gesagt, Marcel, du hast eine schöne Hautfarbe, weil man das nicht sagen braucht. Aber ich habe das auch schon gehört von meinem Papa.
Ja, weiß.
Ja, aber hast du mal von deinen Eltern so einen Spruch bekommen, hey, du hast schöne Haut?
Nein,
du hast eine tolle Hautfarbe.
Ich wurde nie in meinem Leben, und da bin ich auch also leider sehr froh drum, ich wurde nie auf meine Hautfarbe angesprochen, also so direkt von irgendwem. Ich wurde nur in Palästina halt, mein Vater wurde, als ich noch ganz klein war, also als Junge hatte ich blonde Haare, ich war sehr hell, haben Leute meinen Vater gefragt, so, ist es dein Kind? Weil wir halt nicht so, es hat nicht zusammengepasst, dass ich sah halt wie so ein Richard aus, halt wie so ein weißes deutsches Kind halt, mit so ganz blonden Haaren.
Und dann haben sie halt nur gefragt, ist es dein Kind? Dein Papa sagt, du bist schön, wie du bist, auch wenn du weiß bist.
Nein, weil das ist ja genau der Unterschied. Mir wurde schwarzen Kindern oder nicht weißen Kindern, wird es von der Gesellschaft so als Problem dargestellt, dass du nicht weiß bist. Wenn du weiß bist, hast du das ja nicht. Die wird ja nie als problematisch dargestellt, dass du jetzt weiß bist. Weiß ist nicht das Problem für Gesellschaften wie Deutschland, sondern weiß ist eher so die Norm. Das heißt, wenn du dazugehörst, beschäftigst du dich nicht damit und du beschäftigst dich eigentlich ja erst damit, wenn du nicht Teil dieser Gruppe sein darfst. Dann wird ja erst Hautfarbe zum Thema. Ich habe das dann nur gemerkt, dass diese Hautfarbe eine Rolle anscheinend spielt, als ich in Palästina war und dann gab es auf einmal so, ich bin der hellste von allen und dann gibt's so dunklere, wie also so ein bisschen dunklere wie die von meinem Papa und dann gibt's so ganz dunkle, wie jetzt, ich habe nie ein Pep-Talk, mir hat nie mein Papa gesagt, hey, deine Weißheit ist schön, meine Mama war so, was eine Hautfarbe, deswegen... No. Wir haben noch eine Einsendung oder mehrere Einsendungen von Alicia, die ist eine sehr nette Followerin. Und die hat all das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, weil du, Amira, meintest vorhin, so muss man sich entscheiden. Ich glaube, manchmal hat es gar nichts damit zu tun, ob man sich entscheiden muss, sondern manchmal wird die Entscheidung sozusagen abgenommen,
genau,
unfreiwillig.
Ja, so gesellschaftlich.
Weil zum Beispiel, wie sie erklären wird dann, sie ist schwarz. Also ihr Vater ist aus Gambia und ihre Mutter kommt aus Mexiko. Die Geschichte ist ein bisschen verworrt so, aber ihr werdet das jetzt gleich alles hören.
Ja, also ich war allgemein sehr, sehr, sehr privilegiert und hatte keine Berührungspunkte mit Rassismus. Also ganz im Gegenteil, ich wurde auch als Teil der Familie, von der Familie angesehen, auch wenn ich erkennbar Black Features habe, wurde ich trotzdem anerkannt und ich bin da gar nicht so aufgefallen dort. Das Ganze hat sich aber stark geändert, als ich nach Deutschland kam. Also hier in Deutschland habe ich Rassismus erlebt von der kanakischen Community definitiv, Herabwürdigungen. Und als ich nach Deutschland kam, wie gesagt, habe ich mich als Emirati vorgestellt. Das war auch auf meinem Pass steht, mein Nachname, mein Geburtsort, Dubai. Das habe ich halt auch immer so kundgegeben, ne? So, ja, ich bin Alicia, ich bin Emirati. Weil bei uns, in den Emiraten war das so, habe ich gesagt, ich bin Alicia, ich Im Iran wurde es akzeptiert, hier aber komplett nicht. Man muss dazu sagen, dass ich spreche kein Wort Arabisch. Ich bin, also wie gesagt, Al-Dafra ist ein Militärstützpunkt, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben dann nur Englisch gesprochen. Als ich dann hier zur Grundschule gegangen bin, hatte ich zwei, also Cousine und Cousin, die waren beide Libanesen. Und ich habe mich halt so gleich mit denen irgendwie so anfreunden wollen und habe halt gesagt, hey, ich bin aus den Emiraten, ich bin auch Araberin, so einfach, weil es mir so eingepflanzt wurde oder gesagt wurde, ja, du bist so und so. Bis heute ist es halt so, dass wenn ich zu einer Gruppe von Kanaken gehe und mich halt vorstelle und sage, also wo meine Herkunft ist oder wo ich halt einfach geboren wurde, dass ich da auf Ablehnung stoße, weil das einfach nicht passt mit meinem Aussehen, ne? Die haben, glaube ich, so ein Bild von sich, wie man aussehen muss als Kanake, als Araber. Und das passt halt einfach nicht mit meinem Aussehen.
Vor allem, weil das wird sie jetzt an ihrem Beispiel auch gleich zeigen, in den Emiraten ist sie quasi, sie ist schwarz, aber es spielt eigentlich keine Rolle, weil sie gehört zu einer der Big Families.
Das Ding ist, in vielen muslimischen und arabischen Gesellschaften kannst du als schwarze Person oder als Mixed-Person kannst du voll hoch aufsteigen und soziale Respekt und so alles erhaben, aber der Preis, den du dafür zahlst, ist, du bist dann nicht mehr schwarz. Du wirst dann nicht mehr als schwarze Person gesehen. Du bist dann ein Emirati oder ein Tunesier oder ein Marokkaner. Der erfolgreichste Schauspieler in der arabischen Welt ist Mohammed Ramadan. Das ist ein schwarzer Mann. Aber die Rollen, die er spielt, das ist kein Schwarzer, weil die Kinder sehen dann nicht schwarz aus, seine Eltern sind nicht schwarz, er wird auch nicht als schwarze Person explizit besprochen. Er ist einfach nur ein Mann. Diesen Effekt hat auch O.J. Simpson. Er war irgendwann einfach nur ein Sportler. Und das bedeutet, ja, du kannst dann hin, aber du verlierst auf den Weg dann deine schwarze Identität. Und vor allem in so arabischen Kontexten, weil die ja sagen, wir sind alle ein bisschen mixed, auch bei so Latino-Welt und so, die gibt's. Also auch Romeo Santos oder ist der beliebteste Bachata-Sänger. Er ist schwarz, aber er ist nicht schwarz. Er sagt nicht, dass er schwarz ist. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, dass sie, sobald sie Emirati ist, gar nicht mehr... Sie hat schwarze Wurzeln oder so, aber du bist dann nicht mehr schwarz. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, wenn ich war zum Beispiel mal in Bosnien und die haben alle gedacht, ich bin so ein reicher Araber und waren dann so die waren so, oh mein Gott, gib mir Geld. Und ich dachte, die sind rassistisch mir gegenüber, weil ich bin ein Schwarzer in Bosnien. Aber ich war dann nicht mehr schwarz. Ich war dann für die ein Araber.
Oder sie, du bist einfach besser, weil du Geld hast. Also genau, ich glaube, aber du bist einfach... Das Geld hebt deinen Status, auch wenn du schwarz bist. Ich glaube, es gibt aber auch bei ihr jetzt zum Beispiel einen großen Unterschied dann zu den Mitarbeitern. Also sie hat ja gesagt, sie hatte Leute aus Ghana und so weiter. Es ist ein Riesenunterschied und der Unterschied ist halt auch Geld. Wenn sie nicht in dem Kontext gelesen wird, in dem, wenn sie ihre Familie erwähnt, würde das, was sie durchmacht, wäre ihre Hautfarbe 100% präsent. Also sie verliert es nicht. Sie gewinnt nur, weil sie eben Geld quasi und diese Influence in der Community durch die Familie und durch und so weiter hat. Also
wenn aber das sind auch so diese Fußballer, Neymar oder Ronaldinho. Ja. Werden ja nicht als schwarze Spieler verhandelt. Sie sind Brasilianer dann auf einmal, weil sie erfolgreich sind. Aber wenn, also ich glaube halt wirklich vor allem bei so Leuten in so Gesellschaften, die mixed sind, und sie ist ja selber mixed, deine Blackness geht dann weg. Du bist dann bist du Teil der Bevölkerung, wenn du reich bist.
Obwohl sie ja, also sie ist on paper, ist sie Araberin. Aber sie darf nicht dazugehören. Weil irgendwie ja dann trotzdem für Araber so das ist, sie ist ja schwarz. Nein, sie kann gar nicht Teil von uns sein. Das heißt, es wird irgendwie so als was Negatives aufgefasst, irgendwie. Obwohl sie ja eigentlich alle Receipts hätte, um Araberin zu sein.
Aber das spielt ja auch mit rein, wie Amira gesagt hat, dass schwarze Muslime so extra krass liefern müssen und mit Hijab und alles rumlaufen, dass man es glaubt. Und wenn sie nur so chillen würden, dann musst du beweisen, dass du Moslem bist. Aber wenn jetzt einfach nur einer aussieht wie Bushido, dann muss er gar nichts beweisen. Er muss auch nicht Arabisch reden oder Türkisch reden. Dann glaubt man das der Person einfach. Also
in einer anderen Sprachnachricht sagt sie auch noch, dass sie wiederum von anderen Arabern als Alisha Khara genannt wurde. Und Khara heißt ja, also übersetzt so Scheiße. Und sie wurde quasi auf uns ihre Hautfarbe mit Scheiße verglichen. Also das war der Rassismus, den sie in Deutschland wiederum durchgemacht hat. Und so, das hätte sich wahrscheinlich in den Emiraten niemand erlaubt, weil sonst Familie käme through und dann wäre sie halt durch gewesen. Aber hier Es gibt dieses Privileg nicht und sie wird einfach in der Schule, ihr Spitzname war Alicia Chara.
Also ich hab den krassesten, rassistischen Sprüche kamen fast immer von türkischen Kids. Die türkischen Kids haben immer gesagt, ja, geh zurück nach Afrika und da, bla, bla. Also die Weißen, die Deutschen auch, aber ich war auch mal bei einem Iftar. Und da haben mich so zwei türkische Kids gefragt.
Ich war dabei.
Hast du das gesehen, wo ich gefragt wurde?
Ja, wo wir doch daneben saßen, wo irgendwas mit Löwen gesagt hat.
Dann haben die mich gefragt, ja, darf ich dir eine Frage stellen? Ich so, okay, I guess, ja. Ja, bei euch zu Hause kämpft ihr da gegen Löwen. Und der dachte, er dachte, ich komme aus irgendeinem Land, wo ich mit Löwen kämpfe. Und solche Situationen hatte ich eigentlich öfters mit Personen, die türkische Wurzeln haben oder auch mit meinen arabischen Cousins und Cousinen, die dann so sagen, ja, aber die Schwarzen, ihr seid auch schon krass und komisch und da. Oder, also ich will das auch gar nicht alles wiedergeben, aber bei denen ist es so, die sagen das so, weil sie selber Ausländer sind sozusagen, denken sie, sie können das sagen und das ist so lustig. Mein Bruder hat einen Freund, der türkische Wurzeln, der hat meinem Bruder geschrieben,
oh, wow.
Hey,
ja,
da ist eine Schwarze, die finde ich gut, aber sie ist so schwarz, ich hatte noch nie so eine, kann ich mit der was haben? Der hat meinem Bruder, so er hat sich getraut, meinem schwarzen Bruder ihn zu fragen, ob es in Ordnung ist, sie anzufassen. Mein Bruder ist ausgerastet, also bist du dumm?
Also bei mir im Freundeskreis, beziehungsweise beim Freund war es so, nur so zum Verständnis, der Freund von mir ist halt Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Der hat mir geschrieben und hat mir einen Screenshot geschickt von so einem vom Tinder-Match. Und da war halt auf dem Screenshot zu sehen, dass sie so geschrieben haben, beziehungsweise nur so Hallo ausgetauscht haben. Und dann meint er so, ich bin nervös, Bro. Und dann ich so, hä, inwiefern oder warum? Und dann er so, ja, Bro, ich bin mir nicht sicher. Und dann ich so, wieso denn? Schreib halt ganz normal. Ich dachte halt, er ist sich nicht sicher, was er schreiben soll, in dem Sinne, dass er es irgendwie verkacken kann oder so. Und dann er so, nee, Bro, sie ist ja richtig black. Ich habe sowas Exotisches noch nie probiert. Und dann ich so, what the fuck? Ich so, okay. Ich so, was redest du? So, wo willst du jetzt gerade hinaus? Weißt du, auf was willst du gerade hinaus? Und dann, ich so, schreibe halt ganz normal. So, da ist kein Unterschied. So, what are we talking now? Und dann er so, ja, ich bin unsicher, zwecks schwarzen Fleisch, Bro. Und dann war es das dann auch für mich. Dann habe ich dann nur noch Emojis geschickt mit so einem Hand vors Gesicht halten und ja. Dann habe ich es auch gelassen und bin nicht mehr drauf eingegangen.
Warum denkst du, dass du mir sowas schreiben kannst? So, er wollte dann eh nicht, dass er sie trifft, weil sie soll nichts mit so einem was haben. Aber so, die denken, das ist lustig. Und vor allem auch so Mixed-Jungs, also auch andere nicht weiße Schwarze, aber die schwarz sind, sagen so eklige Sachen über schwarze Frauen, wirklich die ganze Zeit. Und die denken, das ist lustig. Und die denken, du kannst sowas sagen. Die reflektieren das gar nicht, weil die ihre eigene Identität oft nicht aufarbeiten. Und es ist ja auch immer dieses Ranking. Bei schwarzen Männern ist es so, ja, wenigstens bin ich nicht die schwarze Frau, also kicke ich noch weiter runter als jemand, der schwächer ist. Und bei so Kanaken und Türken sagen, ja, ich bin wenigstens nicht schwarz, also kicke ich andere Schwarze so, weil dann kann ich mich auch über irgendwen lustig machen. Und ich finde, das ist halt schon besonders halt bei solchen Communities, weil sie denken, man kann ja, man darf ja, es ist ja, wir sind alle in einem Boot oder so.
Vor allem,
und
was mir jetzt aufgefallen ist, ne, wenn man so die, jetzt vor allem jetzt, wo einfach viel demonstriert wird und so weiter, kommt halt auch voll krass von vielen vielen POCs einfach so ein, ja, aber mit Palästina und Syrien und bla bla bla, da wird nicht demonstriert. Aber jetzt mit Schwarz, also es wird so versucht, so eine Gewichtung, warum kümmern wir uns jetzt quasi nur um schwarzes Leben, aber hier und hier und hier passieren doch auch gerade Dinge, die nie jemanden interessiert haben, wofür nie jemand demonstriert hat. Und da war für mich jetzt auch nochmal so ein richtiges, klares Zeichen, dass es auf jeden Fall Unterschiede gemacht wird und dass wir nicht alle zusammen für eine Sache kämpfen, habe ich extrem viel Rassismus-Erfahrungen mit POCs gemacht. Also ich lasse jetzt mal meine Erfahrungen mit Weißen mal außen vor, sondern es ist extrem präsent, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, und Erfahrungen mit sowohl mit Frauen als auch in der Mittelstufe, wo ich mit ganz vielen Jungs mit türkischer Migrationsgeschichte zu tun habe, mit denen ich zu der Zeit sehr gut befreundet war und die mich auch konstant eben verteidigt haben vor anderen, wenn das eben aufkam, weil man sich quasi schon so ein Standing und so eine Verbindung schon kreiert hat, die eben das dann nicht mehr zugelassen hat. Aber unabhängig davon, in einem anderen Kontext, war es auf jeden Fall demonstrativ eine Erfahrung mit POCs, was Rassismus anging. Da gab es kein, wir sind alle, keine Ahnung, wir haben alle Migrationsgeschichte hier in Deutschland, wir müssen zusammenhalten. Nee.
Wie hast du das konkret gemerkt?
Ja, also ich war da noch mal jünger und man hat einfach andere Erfahrungen, wenn man jünger ist. Sprich, es ist einfach... Es ist eine Aussage in your face, Beleidigungen etc., nicht Neckereien, sondern einfach Mobbing. Man muss ganz klar sagen, es war Mobbing. Und so krass, ne, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber wenn man Mobbing-Erfahrungen gemacht hat, dann hat man die Leute, die es gemacht haben, wenn man die wieder sieht, man vergisst es nicht, man vergisst die Gesichter nicht und so. Und jetzt, wo ich groß bin und die immer noch sehe, wenn man zum Beispiel in Frankfurt unterwegs ist und so weiter, weiß man immer noch ganz klar, ich stand zum Beispiel mal, es war nach dem Arabischunterricht, stand ich in der Mitte und die haben mich umkreist und haben versucht, mir meine Mütze wegzunehmen und so weiter. Und mein Arabischlehrer war ganz, ganz, ganz krass antirassistisch eingestellt. Der hat sich ständig zusammengefaltet und ständig, also der war so, hat ständig quasi so Reden gehalten und Reden geschwungen, wie es sein kann, dass die sowas machen. Und ich finde einfach, dass POCs sich auch um ihre Privilegien klar sein müssen und auch wissen, wie sie in ihren eigenen Communities antirassistische Arbeit machen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie befreit ist, nur weil wir hier in Deutschland irgendwie viele Erfahrungen machen, die sich ähneln und so weiter, weil wenn ich jetzt den deutschen Kontext ausschließe, dann habe ich aber immer noch mit dem arabisch geprägten, mit dem türkisch geprägten Kontext zu tun, wo, wenn ich da hingehen würde, immer noch auch solche Erfahrungen machen würde. Das heißt, dass die Arbeit...
Es ist ja auch ganz eigen eigentlich für Menschen, die sich für sich... Es ist eigentlich ganz eigen, dass Menschen sich für ihre eigenen Belange immer mehr einsetzen wollen. Das Problem ist halt, dass da so eine Differenzierung stattfindet und man nicht versteht, okay, wenn wir uns für schwarze Leben einsetzen, dann ist es im Grunde genommen eigentlich auch eine Hilfe für uns selbst. Weil du ist so from the bottom up. Aber es ist dann so, ja, aber ich glaube, das ist so ein interner Konflikt, dass man das Gefühl hat, wenn ich mich jetzt für Schwarze einsetze, dann verwischt es, dass ich mich ja für meine türkische Community beispielsweise eigentlich einsetzen möchte. Und was ist mit Hanau? Und was ist mit der jüdischen Community? Yes, obviously, diese Themen werden dadurch nicht weniger, was ich jetzt schon ganz oft irgendwie mitbekommen habe. Nur weil man etwas highlightet gerade, heißt es nicht, dass es alles andere in den Schatten stellt. It's not the thing. Nur wenn du dich für schwarze Leben einsetzt, setzt du dich auch gleichzeitig für alle anderen ein, die auch irgendwie marginalisiert werden.
Ja, das ist der Kern davon. Im deutschen Kontext waren die Demonstrationen ja jetzt nicht nur primär wegen George Floyd, sondern weil wir in Deutschland ja auch eine ganz andere Geschichte haben als in Amerika, die mit einer anderen Rassismusgeschichte. Und da kommt ja Hanau, ist ja auch ein Teil davon.
Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil jetzt also, ja, und bei Palästinensern und bei Syrern und bla bla. Das Ding ist, es gibt schwarze Syrer, schwarze Palästinenser, so, man tut immer so, als gäbe es sie nicht und als wäre das nicht ein Problem vor Ort. Und das mag ich zum Beispiel nicht, wenn es dann so Memes oder so Bilder gibt, palästinensische Solidarität, weil wir werden genauso behandelt. No, ihr behandelt eure Schwarzen genauso wie alle anderen die Schwarzen behandelt. Ich mag es auch nicht, wenn die Türken sagen, ja, die Schwarzen in Deutschland sind wir. Nein, wir sind schwarz überall. Ihr habt eure eigenen Schwarzen. Das ist etwas, was ich so oft höre, so eine Rhetorik, dass man sagt, ja, was mit euch Schwarzen passiert, passiert mit uns. Alles, was die mit Schwarzen machen, macht ihr auch mit Schwarzen. Und das musst du erstmal anerkennen. Und das ist erstmal ein großes Problem. Viele Türken checken das auch nicht. Aber auch genauso mit Hanau, wenn er sagt, ja, aber hier müssen, das geht jetzt uns, das geht nicht um die Schwarzen. Da waren auch schwarze Leute in der Shisha-Bar und Newsflash, auch es gibt auch schwarze Muslime und antimuslimischer Rassismus trifft auch eine Schwarze. Wenn Amira mit ihrem Hijab rumläuft und der Mörder von Halle, der sagt dann nicht, ja, du bist ja keine richtige Muslima, du bist ja eine schwarze Muslima, so.
Du siehst nicht aus wie eine Fatima.
Ja, oder in der Shisha-Bar. Die hätten mich auch abgeknallt. Oder mein Bruder. Ganz das wäre genau, scheißegal ganz genau. gewesen.
Das wäre denen scheißegal. Die hätten nicht gesagt, ja, ihr seid ja keine Art. So, das ist scheißegal. Und selbst wenn, du kannst genauso eine Araberin sein. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, der das nochmal so anti-schwarze Rassismus, was ihn besonders macht, ist, dass er so global ist. Dass der international ist, so weißt du. Manche Rassismusformen, die gibt's, da gibt's Leute, die erfahren das dort nicht und dort schon, aber fast jede Kultur, ob Bulgarien oder Osmanisches Reich oder hat eine besondere eigene Geschichte mit dem Umgang mit schwarzen Menschen.
Der große Unterschied ist, ist ja auch, dass es umgekehrt eben nicht so ist. Also.
Danke, ja.
Wäre es umgekehrt so, hätte man eine ganz andere Debatte und so weiter.
Ja, Ghana hat ja keine Geschichte mit antitürkischem Rassismus oder türkischen Sklaven oder so. Und deswegen ist es auch nicht dein, und deswegen kann man auch nicht sagen, ja, wir alle Völker untereinander, wir haben doch unser Beef. Also, nein, bei euch habt ihr das jahrelang in den Medien, in der Sprache, in alles, im ganzen System drinne. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil auch das auch mit dem Punkt, ich bin zwar mixed, aber am Ende bin ich immer schwarz, weil ich es mir nicht aussuchen kann. Ich bleibe schwarz. So, selbst Gisem, die nicht mehr mit ihrem schwarzen Elternteil aufgewachsen ist, sie ist einfach schwarz, weil Schwarzsein dich überall mitverfolgt. Du kannst es nicht ablegen, das bleibt immer mit dir dran, deswegen gibt's auch vor alles Afro-Türkisch, Afro-Serbisch, Afro-Bla, weil alle sich an uns bedient haben. So, das gibt es ja mit anderen Gruppen nicht. Du kannst überall Afro vorne dranhängen, weil jeder sich von uns, von unserem Kontinent sich Leute geholt hat, so. Und deswegen, sorry, aber das ist so voll wichtig, wenn Leute mal versuchen, es aufzubiegeln. Wenn du sagst, hey, aber türkische Menschen werden nicht mitgedacht, Black Lives Matter includes Black Turkish People. So, damit machst du die schwarzen Türken unsichtbar, die es gibt, die es zu Tausenden gibt in der Türkei, die du auch diskriminierst und unsichtbar machst.
Ein damit ist dieses Punkt. Gespräch wunderschön full circle gegangen, weil damit haben wir so mehr oder weniger aufgemacht, dass antischwarzer Rassismus ein globales Phänomen ist und Schlusswort ist, antischwarzer Rassismus ist ein globales Phänomen. Habt ihr so ein Schlusswort, wenn ihr jetzt so, was wünscht ihr euch, was muss sich konkret ändern, wo würdet ihr ansetzen, womit ihr jetzt rausgehen würdet?
Also ich habe es vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber ich sage es gerne nochmal, und zwar betrifft die Diskussion Black Lives Matter nicht nur weiße Menschen, sondern ganz klar auch POCs, jeder, der sich als POCs haben auch ganz, ganz stark Arbeit zu leisten und müssen sich mit Black Lives Matter in Libyen, in Marokko, in der Türkei, in Palästina, überall, wo es schwarze Menschen gibt, und die gibt es einfach überall, damit auseinandersetzen. Es ist kein weißes, nicht nur weißes Problem. Es ist nicht, ja, und solange das nicht passiert, müssen wir weiter für uns kämpfen, weil manchmal sind wir einfach, muss diese Solidarität kommen. Wir haben Solidarität, wir können Solidaritäten bilden, aber die gehen nur, wenn du akzeptierst, dass es in deiner eigenen Community, POC-Community, ein Problem gibt. Und wenn du das nicht tackelst quasi, ist es auch schwierig für mich nachzuvollziehen, wie du erwartest, dass weiße Communities, weiße Menschen das Problem darin zu tackeln. Weil irgendwie fängt man auch immer bei sich an, und das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht genug. Also ich sehe es nicht wirklich, fast gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe nicht oft, und ich rede nicht von Menschen, die in antimuslimischen, antirassistischen Kreisen unterwegs sind und einfach auch in dieser elitären Bubble sind, wo man sich immer damit beschäftigt und schon so einen Kreis hat, sondern einfach in der Mehrheitsgesellschaft. Der hat nämlich gar nichts damit zu tun. Also so Rassismus Definition, was? Jeder kann rassistisch sein. Sowas, solche Menschen quasi. Die muss man aufklären, und da muss jeder mal in sich hineingehen.
Also ich glaube, bei mir ist es ja dann irgendwie noch der türkische Background, da ist es wie so ein Appell, weiß ich, keine Ahnung, wer jetzt gerade zuhört, aber da würde ich halt auch sagen, sprich mal irgendwie mit anderen darüber, befass dich auch mal irgendwie mit der türkischen Geschichte.
Wenn es mal einen deutschen Text gäbe über die Geschichte von antischwarzen Rassismus in der Türkei. Wir haben so viele türkische Leute hier, dass die das mal lernen, dass das mit dazugehört. So, wir sind in einer multikulturellen Gesellschaft, und das fände ich, glaube ich, auch verspannt.
Damit hoffen wir, dieses Thema so rund wie möglich gemacht zu haben. Haben wir alles abgedeckt, ja, Malcolm, oder?
Ja, ich finde auch, war eine spannende Runde. Ich hoffe, dass keine Kennex jetzt sich beleidigt fühlen oder auf den Schlips getreten.
Doch, ganz ehrlich, fühlt euch beleidigt, fühlt euch so, oh, was? Weil das, man muss sich die Finger verbrennen, um danach lernen zu können. So, ich bin das auch ein bisschen leid, weil ich habe viele so afghanische Freunde, auch türkische Freunde. Und die sind, ich sitze da und ich denke mir so, ihr habt den Zug nicht gecheckt. So. Deswegen, doch, die sollen sich angesprochen fühlen, die sollen sich so appalled fühlen. Oh mein Gott, was? Die haben was gegen uns. Doch, yes, die sollen das tun. Ich will das okay. Sehen, dass wir jetzt so Nachrichten bekommen von irgendwelchen Kennex.
Migrantischen Personen, auch Marcel, euch gebe ich dann jetzt die Hausaufgaben. Beschäftigt euch mehr mit antischwarzen Rassismus. Hört schwarzen Menschen zu, gebt denen Raum, wenn die Sachen sagen, kopiert sie nicht. Ihr macht teilweise genau das gleiche wie weiße Leute, teilweise sogar noch schlimmer. Wie gesagt, George Floyd, der Typ, der angerufen hat, war ein nicht schwarzer Araber.
An alle Hörer da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Malcolm hat es am Anfang schon 7-mal gesagt, aber ein 8. Mal schadet nicht. Gebt uns 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts.
Yes.